Hallo und herzlich willkommen bei Zebras and Unicorns. Das ist der Podcast für alle, die etwas auf dieser Welt weiterbringen wollen. Mein Name ist Jakob Steinschaden und ich bringe euch jede Woche die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Startups und Sustainability vors Mikrofon. Auf trendingtopics.at haben wir die Wahl zum Startup des Jahres 2020 ausgerufen und jetzt steht es fest, welches Tech-Unternehmen die meisten der mehr als 30.000 Votes bekommen hat. Bevor wir uns mit den Gründern dieses Startup des Jahres unterhalten, gibt es aber noch eine kurze Botschaft unseres Werbepartners.
Mit einer Reichweite von etwa 200 Kilometern gibt es beim neuen E-Auto Mazda MX-30 erstmal ein Fragezeichen. Warum die kleine Reichweite? Das hat einen guten Grund, denn Mazda hat eine Batteriegröße für sein erstes Elektroauto von 35,5 Kilowattstunden aus zwei Gründen gewählt: Umweltfreundlichkeit und Preis. Der vergleichsweise kleine Akku bringt folgenden Vorteil: Das Auto schneidet so im Vergleich zu einem Dieselauto in Sachen CO2-Emissionen über die ganze Lebenszeit besser ab und für den ganz normalen Alltag ist die Reichweite dennoch groß genug. Vorteil Nummer 2: Der kleine Akku macht den Mazda MX-30 leichter als andere E-Autos seiner Klasse, was sich spürbar auf seine Agilität auswirkt. In Österreich startet der Mazda MX-30 für Businesskunden schon bei einem Nettopreis von 19.990 Euro.
Und jetzt begrüße ich Erik Demuth und Paul Klanschek, die Gründer von Bitpanda, dem Trending Topics Startup des Jahres 2020, bei mir im Podcast. Hallo Erik, hallo Paul.
Hallo. Hallo.
Grüße dich.
Ja, vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit nehmt, mit mir über Bitpanda und den Kryptomarkt zu sprechen. Unseren Hörern muss man Bitpanda nicht mehr erklären, deswegen spare ich mir jetzt die Frage, euch erklären zu lassen, was ihr eigentlich macht und will gleich beim Neuesten einsteigen, was es bei Bitpanda gibt. Ihr habt eine Bankkarte gemeinsam mit Visa gelauncht. Die User können die bereits bestellen. Erzählt einmal, was kann diese Karte? Warum habt ihr euch dafür entschieden, so eine Karte auf den Markt zu bringen?
Naja, die Karte, da haben wir schon sehr lange drüber gesprochen, intern, dass wir das machen wollen. Aus dem einfachen Grund, wir haben eine Plattform gebaut, die auch immer weiter natürlich noch erweitert wird in Zukunft, bei der du einzahlen kannst und danach alles traden kannst und alles machen kannst. Was du aber nicht machen kannst, ist die Sachen ausgeben. Und ich sage immer ganz gerne, dass alles, was einen Wert hat, digitalisiert wird, beziehungsweise kann und definitiv auch wird. Und dementsprechend möchten wir jedes Asset, jede Asset-Klasse, alles, was einen Wert hat, gleich behandeln. Und dementsprechend möchte ich auch die Freiheit haben, ich muss es natürlich nicht, auch sagen, ich kann jederzeit sämtliche Werte, weil sie digitalisiert sind, liquidieren beziehungsweise ausgebbar machen. Das heißt, wir wollten nicht irgendeine Karte rausbringen, wie es schon wirklich jede Fintech-Firma mittlerweile irgendeine Karte hat, ja, sondern wir wollten eine Karte haben, die mal ein bisschen anders funktioniert. Und zwar kannst du jedes Wallet bei uns einfach mit der Karte, bei der Karte hinterlegen und dementsprechend alles ausgibbar machen. Das heißt, wenn du dein physisches Goldkonto hinterlegst, dein Wallet hinterlegst, dann kannst du beim Bäcker stehen und dann im Prinzip mit Gold bezahlen. Nicht nur im Prinzip, sondern es ist so. Das heißt, in dem Moment wird quasi das Gold automatisch umgewandelt im Hintergrund, ohne dass du was machen musst, in den äquivalenten, weiß ich nicht, 3,70 Euro beim Bäcker Eurobetrag zu dem Preis in dieser Sekunde und wird dann automatisch durchs Visa-Netzwerk geroutet, dann, dass damit diese 3,70 Euro beim Händler ankommen, weil der kann jetzt mit Gold wahrscheinlich relativ wenig anfangen. Und natürlich kannst du es auch mit deinem Euro-Konto machen. Es geht aber einfach darum, die Flexibilität zu geben, alles ausgibbar zu machen und zwar egal, welchen Wert es hat, also welches Asset es ist.
Okay, jetzt habe ich als treuer Bitpanda-Kunde mir auch sofort so eine Karte bestellt. Bin schon gespannt, wenn die bei mir im Postkästchen liegt. Ich habe mich aber auch gefragt, werde ich die auch benutzen? Es ist ja schon noch so, egal ob man jetzt über Gold spricht oder das, sagen wir mal, das digitale Gold, Bitcoin und Co., das sind ja jetzt in erster Linie immer noch keine Zahlungsmittel, sondern Spekulationsobjekte, da investiert man, da hodelt man gerne Monate, Jahre lang. Wie denkt ihr, wie wird das angenommen? Werden die Leute jetzt wirklich mit dieser Karte im Alltag zahlen? Oder sehen Sie das vielleicht in einem ersten Schritt eher als Goodie für die treuen User?
Also ich glaube, der große Unterschied ist einfach, dass wir unseren Kunden die Möglichkeiten bieten. Wie Eric vorher gesagt hat, alles wird liquide und ausgebbar. Und warum sollte man eigentlich noch so einen großen Betrag immer in Euros lassen, um dann die Tagesliquidität zu haben? Das heißt, die Frage stellt sich, warum sollten Kunden nicht auch quasi ziemlich stark investiert sein? Das heißt zum Beispiel 99% von ihrem quasi Kapital, das sie zur Verfügung haben, weil in der Vergangenheit war immer so, dass man irgendwie auch sehr schnell dann Geld braucht, weil zum Beispiel die Waschmaschine kaputt wird oder sonst was. Das heißt, da hat man schon einmal einen sehr großen Bestand an Euro gebraucht für den Notfall. Aber wenn man dieses Geld konstant investieren kann, zum Beispiel eben in vielleicht nicht so riskante Assets, Gold jetzt zum Beispiel oder in Zukunft irgendwelche Dividenden-ETFs oder andere Sachen, dann hat man einfach auch das Geld, das man dann im Notfall braucht, schnell Zugriff, aber auch eine Rendite. Und das ist etwas, das es so bisher eigentlich noch nicht gibt.
Wie ist es angelaufen? Es gibt jetzt wenige Tage, aber kann man schon was sagen? Hunderte, Tausende, Zehntausende Bestellungen, wie schaut es da aus?
Ja, Paul, möchtest du was sagen dazu? Also eigentlich gehen wir nie Zahlen raus. Aber ich habe auch ehrlich gesagt jetzt die letzten, also heute und gestern gar nicht geschaut. Ich weiß nur, dass in den ersten, ich glaube nach 2 Stunden habe ich meine Zahl zugeworfen bekommen und das waren dann schon einige Tausende. Also ich kann dir ganz ehrlich nicht sagen, wie viel es jetzt ist.
Ich glaube, wir sind ziemlich gut dabei, in den nächsten Tagen ausverkauft zu sein von der ersten Batch.
Ihr habt es vorher schon erwähnt, Bankkarten, Debit oder Kreditkarten, die man von Fintechs bekommt, sind ja keine Seltenheit. Gibt es bei euch auch ein Vorbild, wo ihr sagt, okay, die machen das wirklich richtig, die haben schon eine Karte gebracht, die taugt wirklich was, wir wollen auch sowas?
Ich weiß gar nicht, ob ich immer so gerne Sachen einfach nachmache. Natürlich kriegst du automatisch immer alles mit, was in der Szene passiert. Also du guckst dir natürlich an, was die Neobanken mit ihren Karten gemacht haben, weil die waren ja so die Vorreiter und siehst dann natürlich solche Sachen wie Real-Time-Push-Notifications. Also wenn ich mit der Karte irgendwo zahle, dann will ich sofort in der Sekunde auch beim Handy eine Push-Notification haben. Das ist eigentlich etwas, was einem so gut gefällt, was die natürlich auch irgendwie etabliert haben. Das hat man natürlich auch übernommen und das ist aber auch so, dass die natürlich den Standard da gesetzt haben. Aber ich glaube, dass diese Funktionalität, dass du wirklich jedes Asset ausgebbar machst und jedes Asset hinterlegen kannst der Karte, das haben wir so noch nicht gesehen. Also von daher ist es, glaube ich, irgendwie so eine Mischung immer aus, ich gucke mal an, was heutzutage der Standard ist, was wird gut angenommen und was sind neue individuelle Funktionalitäten, die im Prinzip nur wir bieten können, um dann wirklich ein individualisiertes oder ein tolles Produkt rauszubringen.
Jetzt gehe ich mal davon aus, dass das Jahr 2020 vor allem gegen Ende hin ein sehr gutes war für Bitpanda und will euch mal fragen, wie habt ihr eigentlich diese Weihnachtszeit, Silvesterzeit verbracht? Da ist ja der Bitcoin explodiert, in Richtung $40,000 marschiert. Wie war das für euch? Wie habt ihr das emotional verkraften können?
Ich habe Silvester mit meiner Verlobten und meinem Hund verbracht und habe gekocht. Wir haben einfach im Wohnzimmer gesessen, im Lockdown. zu der Frage, wie wir Silvester verbracht haben, ich glaube, bei Paul war es da ähnlich. Aber ehrlich gesagt war das etwas, was schon abzusehen war, weil im zweiten Halbjahr 2020 wahnsinnig viel institutionelles Geld in den USA, aus den USA in den Markt gekommen sind und das eben langfristig dort auch bleiben soll. Das sind einfach Unternehmen und Fonds, die das auf ihr Balance Sheets packen, die einfach sagen, hey, das ist im Prinzip, jetzt hat sich das über Jahre mit vernünftiger Regulierung und etablierten Playern so entwickelt, dass wir sagen, das ist quasi Gold 2.0, das ist die digitale oder das ist das Gold des digitalen Zeitalters, das brauchen wir eben auch auf unserem Balance Sheet. Von daher war das abzusehen. Was spannend war allerdings, ist eher dann wieder, wie schnell dann doch dieser Push kam. Also dieser schnelle Anstieg innerhalb von ein paar Tagen, da hätten wir dann wahrscheinlich schon gedacht, dass er noch etwas brauchen wird, beziehungsweise sich stärker in die Länge zieht. Aber wenn man schon so lange in Krypto ist und auch 2017, 2018 mitlebt hat, dann darf man sich da eigentlich jetzt auch nicht so sehr wundern. Also es war absehbar, vielleicht ein bisschen schneller als gedacht. Ich persönlich hätte das vielleicht jetzt erst im Frühjahr erwartet, aber ganz ehrlich, muss man bei Krypto immer drauf gefasst sein.
Jetzt wollen wir den Zuhörern vielleicht noch ganz kurz erklären, die was noch nicht so tief im Thema drin sind, wer sind denn diese institutionellen Investoren? Für mich ist das Paradebeispiel, wie vielleicht auch für andere, die US-Softwarefirma MicroStrategy. Der CEO, Michael Saylor, der hat sich im Sommer dazu entschlossen, dass er viele hunderte Millionen Dollar des Unternehmens in Bitcoin investieren will, weil er sagt, Bitcoin ist eine Absicherung gegen eine drohende Inflation infolge der Corona-Krise. Es gibt auch andere im Markt, die ähnlich argumentieren. Folgt sie dieser Argumentation? Sagt sie, ja, das ist genau das Richtige. Warum machen das nicht viele andere Firmen? Warum macht das auch nicht Tesla und Elon Musk?
Also ich glaube, man muss da ein bisschen ausholen, weil durch dieses ganze Micro-Strategy irgendwie dieser Begriff institutionelle Anleger ein bisschen verschwommen ist. Ein institutioneller Anleger ist jemand, der das hauptberuflich macht. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Pensionsfonds oder ein Fonds, der in Aktien investiert oder vielleicht so eine Firma wie BlackRock. Und eigentlich eine Firma wie MicroStrategy, die eigentlich Softwarelösungen verkauft und dann Bitcoin in ihre Treasury legt, also quasi für die Cash-Bestände, ist eigentlich kein institutioneller Anleger, aber mittlerweile kann man das bei ihm schon fast behaupten, dass es jetzt ist, weil irgendwie 90-95% von dem Wert der Firma besteht aus Bitcoin. Aber grundsätzlich, warum sich das jetzt quasi so gedreht hat, ist eben, weil die ganze Industrie in den letzten Jahren sehr stark sich professionalisiert hat. Das heißt, vorher hat es sehr viel Interesse gegeben an Bitcoin und an digitalen Währungen, aber die Infrastruktur war noch nicht auf dem Stand, dass auch ein Fonds zum Beispiel oder ein Vermögensverwalter das Geld von den Kunden anlegen kann, weil der hat ganz strenge Richtlinien, was ein Investment einhalten muss. Das heißt, das fängt von Custody an, das geht um Regulierung der Stelle, an der er das wirklich handelt. Und diese Sachen sind jetzt quasi in den letzten 3 Jahren wirklich stark professionalisiert worden. Und dementsprechend sieht man jetzt einfach diesen Trend dazu, dass Leute sagen, warum soll ich bei fast 0% Zinsen, besonders in den USA, mein Geld in US-Dollar lassen, wenn ich doch sowas wie Bitcoin zu einem Teil auf die Balance Sheets nehmen kann und auch einen Store of Value habe, der aber vielleicht sogar noch hochgehen kann. Das ist natürlich Spekulation und eigentlich nicht Sinn von den Treasuries, aber das ist der Trend, den wir jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr stark gesehen haben.
Was immer wieder aufgefallen ist, dass auch Firmen wie MicroStrategy, auch wenn das jetzt eben vielleicht kein klassischer institutioneller Investor ist, aber die gehen in den USA, die gehen zu Coinbase und kaufen dort wirklich Bitcoin in rauen Mengen. Passiert das auch bei euch? Man könnte euch ja auch als das europäische Pendant zu Coinbase bezeichnen. Kommen zu euch auch diese großen institutionellen Investoren und sagen, ich will morgen 10.000 Bitcoin kaufen. Passiert das?
Wir sehen definitiv starkes Interesse auch von Institutionellen in Europa. Europa ist generell immer ein bisschen konservativer. Das heißt, diese High-Profile-Firmen wie in der USA, das gibt's in Europa noch weniger. Aber man sieht, dass das Interesse einfach sehr stark steigt. Und wir sind da dabei, unser Offering für genau diesen Bereich sehr stark auszubauen. Und wir vermuten sehr stark, dass das in den nächsten Monaten und Jahren einfach immer stärker steigen wird und dann immer mehr Interesse einfach kommen wird in den Markt.
Können Sie auch verraten, wie funktioniert denn das im Hintergrund? Also angenommen, jemand will da wirklich große Mengen an Bitcoin oder auch vielleicht Ethereum bei euch kaufen. Wo besorgt ihr eigentlich diese Coins und Tokens in diesen großen Mengen? Wie macht man das?
Also grundsätzlich ist es uns egal, ob jetzt 1.000 Kunden einen Bitcoin kaufen oder ein Kunde 1.000. Bei dem Kunden mit den 1.000 Bitcoin, also das wären Stand heute wahrscheinlich 30 Millionen Dollar, werden wir es wahrscheinlich manuell abwickeln. Das heißt, man macht mit dem Kunden persönlich einen Preis aus und das wird dann einfach abgewickelt. Und wir decken uns selbst quasi an allen Börsen in der Welt ein. Also wir sind wirklich überall angeschlossen, komplett automatisch natürlich. Genau, und können so dann einen ziemlich guten Mischpreis der ganzen Welt quasi stellen, unseren Kunden.
Kommen wir vielleicht noch ganz kurz vom Markt für institutionelle Investoren zu sprechen auf den sogenannten Retail-Markt. bei euch, wie auch bei Coinbase, Binance und so weiter, gab es immer wieder technische Ausfälle, weil dann am Ende doch sehr, sehr viele User gleichzeitig auf die Plattformen zugegriffen haben, vor allem natürlich dann, wenn der Kurs stark hinauf oder hinunter gegangen ist. Wie geht es ihr mit dieser technischen Herausforderung um? Was muss da bei euch investiert werden, damit das alles noch stabiler wird und noch zuverlässiger?
Also wir haben direkt Maßnahmen getroffen und haben einzelne Teams zusammengestellt und von Projekten abgezogen, die sich jetzt vermehrt nur darauf fokussieren. Was immer ganz interessant ist, dass du dann, wenn sowas passiert, dass die Leute dann sagen, Mensch, ihr habt so viel Geld und so weiter, stellt euch doch mal vernünftige Server hin oder ein paar mehr. Das ist nicht das Problem. Also wir haben jetzt schon von der Serverinfrastruktur somit das Krasseste, was du haben kannst eigentlich da. Daran liegt es nicht. Und wenn du dann zum Beispiel auch, Coinbase hat zum Beispiel auch ein Postmortem, große Blog-Eintrag und so weiter veröffentlicht. Das liegt dann zum Beispiel bei denen halt auch ganz stark an der Datenbank, dass sie sagen, ja, wir müssen jetzt komplett die Datenbank ändern und umstrukturieren. Das liegt jetzt nicht an den Servern. Das liegt bei uns auch nicht an den Servern, ja. Da werden wir jetzt aber noch stärker in die Optimierung gehen. Aber das ist heutzutage, musst du dir das so vorstellen, die Leute haben alle, die in Bitcoin und Co. investiert sind oder rein wollen, die haben ja alle mittlerweile irgendwie diese Bitcoin-Tracker-Apps und dann kriegen sie Push-Notifications auch, wenn die Preise in irgendeiner Form gewisse Limits erreichen. Und dann auf einmal gucken da alle, die Leute alle 5 Minuten rein. Und dann gibt's auf einmal da während in einigen Tagen da diesen harten Crash. Und dann auf einmal gibt's Leute, die dann schnell verkaufen wollen. Die meisten wollen dann aber ganz schnell kaufen, weil denen wollen sie den sogenannten Dip, also wenn es dann nach unten kurzzeitig fällt, mitnehmen. Und das sind auf einmal zigtausende Leute, die innerhalb von Sekunden alle gleichzeitig die Datenbank zu spammen. Und das ist dann ziemlich unabhängig von den Servern. Also das Problem, wie gesagt, hatten alle, egal welche Größe dann das Unternehmen hatte. Das Einzige, was du machen kannst, ist laufen deine Server, deine Datenbankarchitektur und ständig zu optimieren und teilweise auch zu verändern. Also ja, das ist auch das, woran wir gerade arbeiten. Und es wurden jetzt schon in den letzten Wochen viele Maßnahmen getroffen, damit eben diese, ich glaube, zweimal ist es passiert für 1 Stunde und einmal 2 Stunden, damit das quasi nicht mehr vorkommt. Momentan sieht das auch wirklich sehr, sehr gut aus. Also da ist schon einiges passiert.
Okay, super. Also gute Nachrichten für die End-User da draußen. Ich will nicht nur über Bitcoin sprechen, sondern auch über andere Krypto-Assets, die den Markt bewegen. Ganz besonders auch Ende Dezember, Anfang Jänner in den Medien. Wir haben auch sehr intensiv darüber berichtet, weil es großes User-Interesse gab. XRP, die US-Börsenaufsicht SEC, hat Ripple, das US-Unternehmen, verklagt, weil sie sagen, XRP, das ist nicht einfach nur ein Gutscheintoken, mit dem man im Ripple-Net bezahlt, sondern das ist ein Wertpapier, das ist eigentlich wie eine digitale Aktie bei Ripple und ihr hättet die nie so verkaufen dürfen. Und deswegen gibt es jetzt da eine Riesenklage. Wie steht ihr zu XRP? Ihr habt ja in euren Produkten auch reagieren müssen, was XRP angeht. Was ist da eure Meinung dazu?
Wir haben, also natürlich, wir verfolgen den Markt immer sehr genau. Wir haben auch quasi direkt einen Blogpost dazu rausgeben, wie wir dazu stehen. Also wir sind ja, bevor wir Assets listen, klären wir ganz genau ab, ob die in unserer Jurisdiktion, das heißt in Europa und jetzt in den anderen Ländern, die wir anbieten, dass ein Security-Token sein kann. Und es ist ganz klar rausgekommen, dass es das nicht ist, weil dazu fehlen quasi alle Anzeichen in Europa, also von Stimmrechten, Bezugsrechte, Dividendenrechte, sonstige Dinge. Und haben dann quasi beschlossen, dass wir das weiterhin handelbar machen. Es wäre extrem unfair unseren Nutzern gegenüber, weil warum sollte eine Jurisdiktion, in der wir gar nicht tätig sein, darüber entscheiden, was in Europa passiert? Und das andere mit den Indizes, da haben wir halt das Thema, wir wollten damals ja quasi eine sehr neutrale dritte Party verwenden, also dritte Partei, um die Indexgewichtung auszurechnen, weil man sonst ja quasi in einer Situation ist, bei dem wir quasi entscheiden könnten, was aus dem Index reinfällt und rausfällt und damit quasi auch das Nutzerverhalten damit steuern können. Und da haben wir eben uns damals für diese amerikanische Firma VanEck entschieden. Das ist quasi einer der größten Indexanbieter der Welt. Und Die müssen sich aber an die Definition der USA richten, was Security Tokens angeht. Und dementsprechend haben die sehr schnell reagiert und mit einer Emergency-Änderung quasi aus der Verteilung Ripple rausgenommen. Und persönlich bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das dann wirklich die beste Entscheidung war, weil das Problem natürlich halt auch ist, dass wenn so eine Firmen dann auf News reagieren, dann ist man meistens schon ziemlich weit unten im Preis. Also das ist jetzt nicht aus dem Index geflogen, als es ganz am Boden war, aber fast. Und ja, also darüber lässt sich halt streiten, ob sowas klug ist, bevor überhaupt der Urteil wirklich gefällt worden ist in dem Fall.
Ja klar, also das wirkt sich ja dann auch durch, eben auch bis zu euch, obwohl noch gar nicht ein Urteil gesprochen wurde. Aber wovon geht es ja aus? Wird dieses Urteil richtungsweisend sein? Denn angenommen, die US-Börsenaufsicht sagt, das ist unrechtens, das ist eigentlich wie eine Aktie zu behandeln. Was würde denn das eigentlich für den ganzen Markt bedeuten? Es gibt ja nicht nur Ripple als Firma, die Token herausgibt, sondern viele andere.
Das Thema ist, dass Ripple schon eine sehr spezielle Art des Tokenverkaufs gemacht haben. Das heißt, die haben das in extrem großen Summen verkauft. Die haben das nicht im Zuge eines ICOs oder IEOs verkauft, sondern wirklich hochprofessionell an institutionelle Anleger und Banken und Partner von ihnen. Und auch quasi diese Co-Founder haben das auch im großen Stil auch mit genau solchen Orders quasi verkauft. Und da dann nicht von kommerzieller Absicht des Tokenverkaufs auszugehen, ist natürlich schwierig, aber es hat meiner Meinung nach recht wenig Einfluss auf andere Coins, weil niemand hat eigentlich so eine Corporate-Struktur gehabt, wie dieses die Ripple Company gehabt hat.
Das Schöne ist ja, der CEO, als das rausgekommen ist von Ripple, hat dann auf Twitter gesagt, das ist ein Angriff gegen die komplette Kryptoindustrie. Und dann haben die ganzen Leute, die da was zu sagen haben in der Kryptoindustrie, gesagt, so unter dem Motto, ja, speak for yourself. Und Ripple wird eigentlich in der Industrie nicht wirklich als Crypto-Coin auch wahrgenommen. Ne? Das ist halt in dem Zuge gekommen, aber würde ich persönlich jetzt auch nicht unbedingt als vergleichen mit anderen Cryptocurrencies.
Das heißt, ihr mit eurem Best-Token seid auf der sicheren Seite?
Ja, also wir prüfen das immer für alle unsere Jurisdiktionen und da sind wir uns hundertprozentig sicher.
Kommen wir auf noch einen anderen Token zu sprechen, der auch umstritten ist, das kann man durchaus sagen, Tiefer mit dem Kürzel USDT, ein Stablecoin, der ist im Volumen seiner Marktkapitalisierung 2020 enorm gestiegen. Ich glaube, von etwa 4 Milliarden Dollar auf mehr als 20 Milliarden Dollar, weil das für Trader ein ganz wichtiges Tool ist, um schnell in andere Assets investieren zu können, um sich in einen Safe Haven wieder zurückziehen zu können. Aber bei Tether ist es ein wenig unklar, sage ich jetzt mal, wie diese, glaube ich, mittlerweile mehr als 24 Milliarden Token in einem ähnlichen Gegenwert von US-Dollar eigentlich gedeckt sind. Wie seht ihr USDT? Kann sich das auch zu einem Problem der Kryptoindustrie auswachsen? Denn das ist ja sehr, sehr weit verbreitet.
Also dieselben Argumente gibt es ja wirklich seit 2015 oder 2016. Das hat sich wirklich nie geändert. Also USDT, um das geht es ja quasi im großen Stil, beziehungsweise Tether, die Probleme mit Banken gehabt hat und auch quasi eine Änderung der Geschäftspolitik von 1:1 Deckung mit echten US-Dollar zu einer Investitionspolicy geändert hat. Das hat man sehr schön gesehen, dass es ja eigentlich der nächste logische Schritt ist von, okay, wir bekommen 4% Zinsen in 2016, in 2019 bekommen wir 2% und in 2020 bekommen wir 0%. Das heißt, dass sich das ganze System rechnet, ohne dass die irgendeine Zinsen oder Gebühren an ihre Nutzer verlangen, muss sich ja irgendwie finanzieren. Das heißt, die haben sehr früh angefangen, auch investierbare Assets zu kaufen. Und das sieht man eigentlich quasi bei all diesen Produkten. Und deswegen, für mich stellt sich eher die Frage, was die Absicht dahinter wäre, da quasi was Blödes zu machen, weil die verdienen mit dem Produkt so krass viel Geld. Also wenn man annimmt, die machen 1% Nettorendite, und das ist weit weniger, als ich denke, dass sie hinbekommen, dann haben die bei 25 Milliarden 250 Millionen Revenue im Jahr. Das heißt, die würden sich einfach selbst ins Knie schießen, wenn die da irgendwas Blödes machen würden. Dass sie nicht super transparent sind, liegt einfach daran, dass die offshore sind und wirklich jedes Jahr darum kämpfen, ihre Banken zu behalten und einfach keine Aufmerksamkeit auf die Bank legen wollen, weil das einzige Mal, als sie wirklich veröffentlicht haben, bei welcher Bank das ganze Geld liegt, hat die Bank sie nach einer Zeit rausschmeißen müssen, weil irgendwie hunderttausende Anfragen gekommen sind und sie das einfach nicht mehr abwickeln haben können. Und ich möchte USDT jetzt auch gar nicht verteidigen. Ich glaube auch, dass es zu zentralisiert bei Ihnen ist, weil ein sehr großer Part des Kryptovolumens wird von Ihnen abgebildet. Aber es ist auch nicht mehr so, als ob es keine Alternativen gibt. Das heißt, dass die Nutzer weiterhin USDT, einem USDC oder anderen Coins vorziehen, hat schon einen Grund, weil es einfach die am besten umgesetzt haben. Aber ja, im Allgemeinen alles kann eine Gefahr für Bitcoin werden. Gestern hat irgendjemand behauptet, es hat einen Double Spend gegeben und Bitcoin ist runtergerauscht, obwohl das natürlich kompletter Blödsinn ist und sowas überhaupt nicht passiert ist.
Stichwort Alternativen zu USDT. Hinter USDC steht ja auch Coinbase. Ist das auch für euch interessant? Denkt ihr auch in Richtung Stablecoin? Wäre das mal ein neues Produkt aus dem Hause Bitpanda?
Es ist das Thema einfach, wir sind ja sehr stark im europäischen Markt. In Europa gibt es überhaupt keine Stablecoins, weil einfach die Nachfrage danach sehr gering ist. Aber grundsätzlich in der Zukunft kann man alles andenken. Wir selbst sind da sehr agnostisch, weil Stablecoins ja auf Börsen am den meisten Sinn machen. Das heißt, da wir jetzt an alle großen Börsen angeschlossen sind, haben wir auch USDC und USDT. Und wir werden auch andere Stablecoins listen in Zukunft. Also wir sind da sehr agnostisch. Natürlich schauen wir ganz genau hin, ob es da wirkliche Beweise für Betrug oder sonst was gibt. Dann schmeißen wir das natürlich aus dem Portfolio raus. Aber diese ganzen Gerüchte, die rumfliegen ohne irgendwelche Beweise, das ist natürlich kein Grund, dass wir das delisten.
Okay, naja, dann will ich noch natürlich zurückkommen auf eure eigene Firma. Ihr habt ja 2020 in Österreich, in Europa, die ganz große Meldung geliefert. Ich glaube, 44,6 Millionen Euro Investment von Peter Thiel, einer der ganz großen Investoren, der aber auch nicht unumstritten ist. Der war ja, oder ist noch ein Unterstützer von Donald Trump, hat auch ein sehr spannendes Buch geschrieben namens Zero to One, wo er darin aber auch argumentiert, dass er Monopole eigentlich super findet. Wie steht es ihr zu Peter Thiel, mal abgesehen davon, dass ihr ein sehr großes Investment bekommen habt? Wie arbeitet sie mit ihm zusammen und wie geht es mit möglicherweise kontroversen Positionen um?
Also erstmal ist es ja so, dass es jetzt Valar nicht der einzige große Fonds ist, der da rein investiert ist. Da gab es ja zwei große Investoren. Das andere ist, Valar wird geführt von Andrew und von James. Das heißt, mit Peter Thiel, der hat einen großen Stake da drin und hat sehr viel Geld da reingesteckt. Aber der ganze Laden wird von James und Andrew, die eine hervorragende Reputation haben in der Welt, geführt. Und wir haben auch nur mit den beiden Kontakt. Ja. Wie politische Positionen sind, wie gesagt, wir haben mit Peter Thiel halt auch noch nie gesprochen. Ich denke auch nicht, dass das in nächster Zukunft wird, weil die Ansprechpartner sind eben zwei andere Personen. Meine persönliche politische Ausrichtung ist, glaube ich, auch relativ klar, wenn man sich zum Beispiel meinen Twitter-Account anschaut, dass ich da mich freue, dass Biden jetzt Präsident ist in den USA. Aber das Ganze ist einfach, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Die ganze Kapitalrunde, wir hatten wirklich sehr, sehr viele Interessenten. Wirklich hochkalibrige Leute, also wie man so schön sagt, so die Tier One oder Champions League von den VCs in der Welt, das war auch überraschender, also das war uns auch eigentlich ziemlich positiv überrascht, dass das so war. Und da haben wir uns eben nicht dazu entschlossen, wer bietet quasi die höchste Bewertung an, sondern wer wird uns aufgrund ihres eigenen Portfolios, Synergien, Mehrwert, wer ist sehr founder-friendly, wer kann uns wo unterstützen, eben nicht nur Geld holen. Weil wenn du wirklich nur sagst, ich will die höchste Bewertung haben oder nur Geld kriegen wir überall hinterhergeworfen zu irgendwelchen Bewertungen, sondern du willst einen Partner haben, der dir Türen öffnet. Und dementsprechend suchst du dir dann genau aus, mit wem du da im Prinzip die Ehe schließt, sagen wir mal so.
Welche Türen werden euch geöffnet? Ihr habt ja schon das Ziel formuliert, der führende Neo-Broker in Europa werden zu wollen. Peter Thiel kommt aber und die anderen Investoren auch teilweise aus den USA. Ja. Ist der US-Markt dann trotzdem am Ende interessant?
Also der US-Markt ist momentan für uns erstmal nicht interessant. Aber wenn du die Valar anschaust, die haben sehr starken Fokus auch auf großartige, also die haben sehr großartige europäische Investments gemacht, mit TransferWise zum Beispiel, mit N26. Also die sind da, der Fokus ist bei denen auch sehr, sehr klar, also die haben da eine starke Expertise. Und zu Peter Thiel wollte ich nochmal sagen, der wird jetzt manchmal so dargestellt, als wenn er der allmächtige Trump-Supporter ist. Das ist jetzt auch nicht der Fall. Also der ist einfach sehr, dass er sagt, naja, ich habe klare Ziele und ich will im Prinzip meine Firmen nach vorne bringen. Und dann schaut er sich halt auch an, im Prinzip, wo kann ich beratend tätig sein. Ja, also ich glaube nicht, dass das jemand ist, der mit einer starken politischen Ideologie irgendwelche Dinge macht. Ja, ich glaube, er ist einfach ein ganz, ganz starker Geschäftsmann und handelt dementsprechend auch.
Ja, so würde ich ihn, glaube ich, auch einschätzen, ja. Ohne ihn zu kennen, aber er ist sicher sehr opportunistisch unterwegs. Und wenn ihm das in seinem Geschäft hilft, für Trump zu sprechen, dann wird er das wahrscheinlich auch tun.
Halt, das darf man nicht vergessen, er ist halt einer der wenigen gewesen, die halt öffentlich ab und zu auch mal Stellung genommen haben und sich auch nicht scheut, Kontroverse oder einfach mal so sehr klar zu sagen, was er denkt. Das bedeutet aber nicht, dass, also mal ganz ehrlich gesagt, gerade in den USA, die meisten Leute, die sehr businessgetrieben sind, sind da sehr opportunistisch veranlagt. Also er wird da jetzt quasi nur ein bisschen rausgepickt als jemand. Aber ich glaube, das wird viel zu heiß gekocht. Denn das, was mir auch zugetragen wurde von Leuten, die ich persönlich sehr mag, ist es, dass Peter Thiel ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse ist.
Okay, na hoffentlich kommt es ja dann doch mal zu einem Treffen zwischen euch und Peter Thiel. Das könnte auf jeden Fall spannend werden, denke ich mir. Das angesprochene Ziel, Neo-Broker für Europa zu werden, wie weit seid ihr da? Es liegt ja auf der Hand, wenn man sich auch andere Unternehmen in dem Bereich anschaut, dass es mal neben Crypto, Gold auch mal Aktien, ETFs bei euch geben könnte. Wie weit seid ihr diesem Ziel schon nahe gekommen?
Also wir arbeiten schon sehr lange daran. Also ist natürlich etwas, wo man dem Kunden auch die beste Rechtssicherheit immer geben muss. Das heißt, wir wollen da alles mit den Regulatoren super abklären. Natürlich auch mit den besten Partnern zusammenarbeiten. Das heißt, du musst wirklich mit jedem in Europa sprechen, die besten Konditionen ausarbeiten und wirklich schauen, dass alles perfekt ist. Und dementsprechend ist das ein langer Prozess, wenn du da ein gutes Produkt bauen willst. Aber wir sind jetzt ziemlich am Ende. Also das wird jetzt zeitnah dann kommen, aber genaues Timing verraten wir natürlich noch nicht.
Okay, na schade, das hätte mich natürlich interessiert, wann es soweit ist, aber man kann, sagen wir mal, 2021 damit rechnen.
Ja, das ist sicher.
Dann vielleicht noch eine Frage zum Markt in Europa. Es gibt ja nicht nur Bitpanda, es gibt auch BUX, Trade Republic, vielleicht kommt auch Robinhood vielleicht mal nach Europa. Was denkt ihr in diesem Markt, wie werdet ihr euch da unterscheiden? Ist dieses die Herkunft aus dem Crypto-Eck, ist das der große Unterschied von euch zu anderen?
Ich kann dir nicht sagen, wie die Agenda anderer Unternehmen aussieht. Die haben alle auch Pläne, die sie teilweise dann auch ständig ändern. Das heißt, die Strategie, was die nächsten 1-2 Jahre planen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, was wir für einen Plan haben. Und ich glaube, wenn du aus der Crypto-Ecke kommst, hast du ganz starke Vorteile, wenn du aus einem Nischenbereich kommst, der größer wurde und du dort schon einfach ein sehr großer Player geworden bist, um dann in den, ich möchte mal sagen, mehr Mainstream-Bereich wie Stocks und so weiter reinkommst, weil da wollen wir auch eben nicht nur einfach ein schönes Interface liefern, was viele verschlafen haben, sondern wir wollen eben komplett eine komplett neue Experience rausbringen und zwar halt auch eine Art von Trading ermöglichen, gemeinsam mit dem Educational Part, also dass du quasi Financial Literacy schaffst und dass du mehr Leute, die bisher eine große Scheu davor haben, warum auch immer, da ranbringen kannst. Und das ist unsere große Aufgabe. Und das ist auch der Grund, warum das Ganze so lange dauert. Weil wir, wenn wir einfach nur gesagt hätten, hier Aktien, schönes Interface, fertig, dann hätten wir das auch schon viel früher hinbekommen. Von daher, und dann, wenn du das mal draußen hast, dann fängst du, ich will nicht sagen langsam an, aber du fängst erstmal mit einer abgespeckten Produktpalette immer an. Also so, wie man das so schön sagt, Zellin an. Test es aus, holst dir das Feedback von der Community, von deinen Kunden rein, schaust, was du verbesserst und dann fängst du erst an, noch weitere Funktionen reinzubringen. Was immer eine schlechte Idee ist, zu sagen, du konzipierst das 2 Jahre vorher, machst da ein riesen Konzept draus und baust da ein riesen Ökosystem auf dem Papier hin und wenn es dann soweit ist, dann kannst du die Hälfte schon wieder wegwerfen davon, sondern du fängst an, das mit der Community und mit dem Zeitgeist, mit der ganzen Entwicklung in der Industrie, das dann auch selber weiter zu gestalten.
Okay, also Step by Step, so hört sich es zumindest für mich an. Wir sind fast am Ende unserer Zeit. Ich hätte noch eine Abschlussfrage für euch. Wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, ich hoffe, es ist dann offline möglich, was ist dann bei euch passiert? Was ist die große Errungenschaft des nächsten Jahres?
Ich habe immer nur ein einziges Ziel jedes Jahr und das ist im Prinzip bei Trending Topics Startup of the Year zu sein. und dann sehen wir uns in einem Jahr wieder und haben quasi dann den nächsten Podcast dazu. Nee, aber Paul, vielleicht möchtest du noch mal eine ernsthaftere. Ich habe die letzten 5 Minuten geredet.
Grundsätzlich, wir sind jetzt nicht diese Meilenstein-Menschen, sondern wir probieren einfach kontinuierlich quasi jeden Tag einfach zu wachsen, den Service besser zu machen, das immer weiter auszurollen. Intern, wir haben halt einfach diese Ideologie, dass man sagt, wir möchten den Leuten Investing näher bringen und deswegen, wenn man jetzt sagen müsste, nächstes Jahr, was ist unser Ziel, dass wir wirklich eine gute 6-stellige, vielleicht sogar 7-stellige Anzahl an Nutzern in unserem neuen Produkt dann haben, mit den neuen Asset-Klassen und die einfach Freude haben am Handeln, am Investieren, ihr Geld zu vermehren quasi, für die Zukunft zu investieren. Das wäre einfach etwas, wo ich sage, da kann man dann da stolz sein drauf, dass wenn man das im nächsten Jahr umgesetzt hat.
Eric, Paul, vielen Dank für dieses wirklich sehr, sehr spannende Gespräch. Super viele Insights über den Kryptomarkt, über Peter Thiel und so weiter und so fort. Ich bin wirklich gespannt, wie es bei euch weitergeht. Wir werden es bei Trending Topics natürlich im Detail mitverfolgen.
Insight über Peter Thiel war, dass ich dir keine Insights geben konnte, oder?
Stimmt, so gesehen. Aber nächstes Jahr dann, 2022. Ja, nächstes Jahr. Das machen wir. Super. Cool, ihr beiden, vielen Dank für eure Zeit. Und ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr euch zwischendurch wieder mal interessiert für Startups, Entrepreneurship, Sustainability, kommt auf unsere Online-Portale trendingtopics.at beziehungsweise techandnature.com. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal bei Zebras and Unicorns.